RD. Alles ist super. Ich bin der Beste. Ein Glück, dass ihr mich habt.
Und die anderen sind verrückt. Die wollen unser Land zerstören, aber nicht mit mir.
Our nation is back. Bigger, better, richer and stronger than ever before.
Das war so ungefähr die Zusammenfassung. Und so wie hier gehört, ging sie los, die Rede von Trump zur State of the Union im Kapitol in Washington am Dienstag.
Und dann ging es aber noch über 100 Minuten lang so weiter. Es war die längste Rede zur Lage der Nation, die je in den Vereinigten Staaten gehalten wurde. Sie war noch länger als Trumps letzte Rede.
Ein Kennzeichen von Diktaturen eigentlich, ne? Lange Reden halten, so wie Fidel Castro früher in Kuba oder Gaddafi in Libyen oder
ja,
so.
Ja, ne? Autokraten wissen halt, dass ihnen das Publikum nicht wegläuft, selbst wenn es mal langweilig wird.
Trump hat jedenfalls nur Lob für seine Politik, hat die Demokraten zu Staatsfeinden gemacht und den USA die besten Zeiten ever attestiert.
Dass es dem Land gut geht, glaubt aber indes nur eine Minderheit der Amerikaner. Nur 40% sind mit Trump zufrieden. Es ist so ein bisschen die Frage, ist das der Anfang vom Ende von Trump?
Oder wird er im Gegenteil erst jetzt wirklich gefährlich? Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit 30 Jahren und genauso lange diskutieren wir auch schon über alle möglichen aktuellen Themen miteinander. Denn wir sind beide gerne gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, ob es sinnvoll ist, eine Zuckersteuer zu erheben. Denn eins ist Fakt. Die meisten von uns essen zu viel Zucker.
In England gibt es schon eine solche Zuckersteuer. Was die bringt und was nicht, darüber sprechen wir heute bei 7 Tage wach.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch ein Abo und eine Bewertung in eurer App. Wir sehen das und dann freuen wir uns. Dienstagabend im Kapitol in Washington vor den republikanischen und Teilen der demokratischen Abgeordneten hat Donald Trump also seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Und was soll man sagen? Es ging den USA nie besser als unter ihm.
You've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America.
Ja, Trump hat wie zu erwarten in der Rede seine Politik verteidigt, hat die Geschichte von den 8 Kriegen wiederholt, die er angeblich beendet habe, hat seine Zölle gelobt, sein hartes Vorgehen gegen Einwanderer, hat gesagt, die Preise würden deutlich runtergehen und dass 0 Migranten über die Grenze kommen würden.
Über die Demokraten hat er gesagt, dass sie verrückt seien und das Land zerstören würden, hat über Genderwahn und Wokeness schwadroniert, also es war ein bisschen wie Wahlkampf und er hat im Grunde nur seine MAGA-Basis adressiert, also die Make America Great Again-Bewegung. Hat nicht versucht, Leute zu erreichen, die nicht schon in seinem Team sind. Und alles in allem, glaube ich, das ist der Anfang vom Ende jetzt für Donald Trump.
Die Frage am Anfang schon einmal aufgeworfen, aber du musst es vielleicht noch einmal erklären. Also was meinst du mit der Anfang vom Ende?
Naja, der Mann hat völlig den Kontakt zur Realität verloren. Das ist, glaube ich, nochmal deutlich geworden in dieser Rede zur Lage der Nation. Was die Menschen in den USA nämlich von der Wirtschaft halten, die er gelobt hat, das hat nichts mit dem zu tun, was Trump da in seiner Rede erzählt hat. Hier, NPR, also National Public Radio, hat eine Umfrage dazu durchgeführt, wie die Leute zur Wirtschaft stehen.
57% sagen, die Wirtschaft ist nicht stark. 8 von 10 Demokraten sagen das und 7 von 10 unabhängigen Wählern. Aber 3/4 der Republikaner sagen doch, sie ist stark. Wenig überraschend, weil Trump im Amt ist und sie ihn bei fast allem unterstützen.
Jetzt muss man natürlich diese NPR-Umfragen auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, ne? Weil die... Also National Public Radio erreicht ja eher progressive Leute.
Ja, das ist richtig, aber wenn du dir jetzt die gemittelten Werte aus verschiedenen Statistiken anschaust, dann sieht man da klar, neben dieser Einstellung zur Wirtschaft, die Zustimmungswerte von Trump zu seiner Arbeit, die sind miserabel, unter 40% liegen die, deckt sich also mit dem, was NPR daraus gearbeitet hat. Also das ist historisch mies für einen Präsidenten, nur ein gutes Jahr nach der Amtseinführung und das reicht nicht, um am Ruder zu bleiben.
Ja, weiß ich nicht, aber es ist auch eigentlich... auch völlig egal jetzt, wie die Werte sind, weil die nächsten Präsidentschaftswahlen sind noch ewig hin und wenn man mal guckt, Trumps Werte waren immer eher schlecht. Also hat das Stand jetzt erstmal überhaupt nicht zu sagen.
Aber ich meine, in diesem Jahr stehen ja die Halbzeitwahlen vor der Tür, die Midterms. Also da werden Teile des Senats und Teile des Abgeordnetenhauses, also des Kongresses insgesamt neu gewählt, also beide Kammern. Und wenn die Republikaner da Sitze verlieren, das ist ja eine hauchdünne Mehrheit, die sie haben, dann können diese ganzen Loyalisten von Trump nichts von seinen Plänen mehr durchwinken. Ja, dann ist seine Politik die letzten 2 Jahre der Amtszeit einfach kaltgestellt. Lame duck, wie man das kennt.
Aber er kann doch wie bisher einfach mit Dekreten regieren, also einfach per Befehl vom Präsidenten, was er jetzt ja auch die ganze Zeit macht. dem ist das bisher egal, wie rechtmäßig seine Dekrete sind. So, er prügelt die einfach durch. Der kann weiter seine Basis radikalisieren. Der kann weiter in sozialen Medien Stunk machen und de facto ja auch Lügen verbreiten. Also ich würde dir unter normalen Umständen, sage ich mal, recht geben, dass das für einen Präsidenten in dieser Lage mit diesen Umfragewerten und so weiter schlecht aussieht. Aber bei Trump ist ja überhaupt nichts normal. Also er hält sich an keine Spielregeln. Und er hat auch bewiesen, oder die Geschichte hat bewiesen, sozusagen die Jüngere, dass es einer ausreichend großen Zahl an Menschen auch egal ist, ob er sich an Regeln hält oder nicht. Sie jubeln ihm trotzdem zu.
Aber wenn du dir die Stimmung in der Bevölkerung anschaust, ich meine, wir haben über die Statistiken gesprochen, wenn du weiter reingehst, es gibt keine einzige zusammenhängende demografische Gruppe mehr, die im Schnitt positiv von ihm denken würde. Er ist
aber die Republikaner feiern ihn weiterhin. Und das fast durch die Bank weg, hat ja auch der Reporter vorhin schon gesagt. Also 3/4 finden, dass das super läuft mit der Wirtschaft. Und denen gibt Trump, was sie haben wollen. So, ne? Und eins muss man sagen, die Zahl der Einwanderer ist tatsächlich drastisch gesunken.
Ja, aber die ist nicht null, wie er da in seiner Rede, wie er behauptet hat. Also es ist absoluter Quatsch, dass da null Einwanderer über die mexikanische Grenze kommen.
Naja, er sagt, sie hätten null illegale Einwanderer zu einem Asylverfahren zugelassen. So, aber die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist wirklich extrem runter. Da gab es einen Faktencheck von der BBC, der das auch bestätigt hat.
Actually, there've been about 6,000 a month.
Monatlich wurden etwa 6,000 illegale Migranten beim Mexiko-USA-Grenzübertritt erfasst. Nicht null. Das ist die korrekte Zahl. Fairerweise muss man sagen, unter Biden lag die Zahl zeitweise über 200,000 im Monat. Also sie ist drastisch gesunken, aber nicht ganz bei null.
So it is radically down, not quite to zero.
Ben Chu sagt das, Redakteur von BBC Verify. Und genauso ist es übrigens auch mit den Daten zu den Verbraucherpreisen. Trump hat da ja so ein paar Sachen aufgezählt. Ne? Er sagt, Eier seien deutlich billiger geworden. Das ist auch so geil, ne? Wie auf einmal die Eierpreise, ja, die auf das ganz große politische Parkett kommen. Dann Benzin billiger, Butter billiger, Hotels billiger, Autos billiger. Und es stimmt, dass die Inflation runtergegangen ist. Also zwar nur ein ganz bisschen, aber sie ist von 3% unter noch Joe Biden auf jetzt 2,4%. Also das heißt, die Aussage, die Inflation geht runter, ist erstmal wahr. Und für seine Basis reicht es, glaube ich, als Botschaft zu sagen, guck mal, Trump, alles super.
Aber es ist nicht das, was die Leute fühlen, wenn man sie fragt. Also mag zwar immer unlogisch, ja, es klingt irgendwie unlogisch und irrelevant, was man so fühlt, aber das ist entscheidend für die Zufriedenheit und natürlich auch für die Wahlen, wie du drauf guckst, wie es dir geht. Und dieses goldene Zeitalter, was Trump hier beschwört, das hat einfach überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Menschen in den USA erleben. Und die Republikaner im Kapitol, also ich glaube, das hämmert diesen Nagel da noch rein, diesen Sargnagel. Die Republikaner im Kapitol, die siehst du applaudieren, wenn Trump sagt, die Eier sind billiger, weißt du? Aber an der Urne, die werden die Quittung bekommen für diese Abgehobenheit, die sie da zelebrieren.
Weiß ich nicht.
Und ich meine, noch so ein Ding. Der Supreme Court, also das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, der hat ja neulich Trump die Zölle für nichtig erklärt, die er so gerne immer aufruft. Der hat entschieden, dass man nicht einfach ein Notstandsgesetz hernehmen kann, so wie Trump es gemacht hat, und damit Zölle gegen alle möglichen Länder begründen kann, natürlich, um Macht auszuüben. Ja. So, aber ich meine, damit hat Trump nicht gerechnet. Das ist noch ein Zeichen, wenn du mich fragst, dass das zu Ende geht mit der Ära Trumps. 6-3 war die Entscheidung im Supreme Court, also ganz eindeutig, und Trump hat getobt.
Naja, nicht zuletzt ja, weil das auch Richter mitentschieden haben, die er in seiner ersten Amtszeit ja eingesetzt hatte. Ne? So. Aber was ist die Folge davon, von dieser Gerichtsentscheidung? Die Folge ist komplettes Chaos. Niemand weiß, ob und wie diese Unternehmen, die Zölle ja schon abgeführt haben, weil sie mussten jetzt ihr Geld zurückbekommen, können die da Schadenersatz einreichen oder was auch immer. Und dann kam sofort die Rache von Trump, dass er sagt, so ja, 10% pauschal auf alles. Und dann hat er sich das nochmal überlegt und gesagt, nee, doch 15%.
Also das hat er angekündigt, auch wieder mit Executive Order, also mit Dekret, aber das Dekret hat er bisher noch nicht unterschrieben. Also ich meine, er erzählt ja auch dauernd Quatsch, muss man ja einfach sagen. Es sind jetzt erstmal 10%, ob die 15 kommen, weiß man nicht. Und ich finde, daran sieht man, er hat keine Power mehr. Also das Supreme Court hat sich behauptet an der Stelle, er lässt sich eben nicht vollständig in Loyalistencamp verwandeln, auch wenn da Leute, die der Republikanischen Partei nahestehen, eingesetzt werden. Und dazu kommt noch als letztes Zeichen, finde ich, der Rückzieher, den Trump machen musste bei ICE. Es waren am Ende eben doch zu viele Amerikaner, die Vorgänge in Minnesota, das Vorgehen der Behörde, da wirklich tatsächlich schockiert hat.
Ja, das stimmt, aber dennoch existiert ja eine nicht unbedeutende Schnittmenge, die den Präsidenten insgesamt in positivem Licht sieht. Und das sind die Trump-Wähler. Wenn du nur danach guckst, wer Trump das letzte Mal gewählt hat, dann steht diese Truppe ganz überwiegend immer noch fest zu ihm. Also die finden das dann jetzt gut, die sind dann nicht enttäuscht. Und deswegen glaube ich auch, dass der jetzt einfach noch radikaler auf diese Zielgruppe, auf diese MAGA-Zielgruppe zugehen wird und noch gefährlicher wird.
Und was das meinst du jetzt mit gefährlich jetzt genau?
Naja, weil er hat doch in seiner Rede nur die Themen ausgepackt, die seine Anhänger abfeiern. Der hat ja nicht mal versucht, irgendwen anders von sich zu überzeugen.
Genau, und das wird ihm um die Ohren fliegen.
Nein, ich glaube andersrum, der pfeift da drauf. Der hat eine ganz andere Strategie und das ist gefährlich, diese Strategie, weil erstmal gibt es immer noch die Sorge, dass ICE-Agenten in demokratischen Hochburgen aktiv sind und so Wähler verschrecken.
Jetzt
ne?
für die Midterms meinst du dann?
Ja, genau.
Aber das, da sagen offizielle Stellen im Weißen Haus, und das ist auch relativ frisch, das sei Quatsch, das sei reine Panikmache der Demokraten.
Glauben
und
aber viele demokratische Abgeordnete nicht. Auch weil diverse Bundesstaaten sich in letzter Zeit gegen Klagen wehren müssen von den Bundesbehörden, also von Trumps Leuten, die die Wählerverzeichnisse haben wollen. Das hast du ja bestimmt auch gelesen, weil Trump ja immer noch behauptet, es werde betrogen bei den Wahlen, da würden massenhaft Ausländer wählen, massenhaft Verstorbene.
Ich meine, das hat er in der Rede auch wieder, also dass diese 2020er-Wahl ihm da gestohlen worden sei, das ist ja mehrfach belegt, dass das alles vollkommen haltlos ist.
Mach sein,
auch diese Wahlbetrüger,
das belegt oder nicht belegt, das ist ja nicht mehr das, worum es am Ende geht. So. Also das beeinflusst ja nicht Trumps Handeln. Und die Leute, die Trump damals 2020 geholfen haben bei dem Versuch, diese Präsidentschaftswahl zu annullieren. Wir erinnern uns. Ja. Von denen hat er mittlerweile viele ins Weiße Haus geholt. Also in meinen Augen ist das völlig offensichtlich. Der versucht mit allen Mitteln jetzt schon die anstehenden Wahlen zu diskreditieren und möglichst viele Wähler am Wählen zu hindern, weil je weniger wählen, desto besser für ihn auf jeden Fall. Neueste Sache, der Safe America Act, womit das Wahlrecht verschärft werden soll, was auch nochmal einen Einfluss haben wird, wenn das so durchkommt. Und was die Innenministerin von Michigan, die hat dazu ein Erklärvideo gemacht und was die da so erklärt.
This bill is not about.
In diesem Gesetz geht es nicht um Sicherheit. Es ist ein Trick. Sie nehmen ein Argument, dem jeder zustimmt, dass nur US-Bürger bei US-Wahlen abstimmen sollten und benutzen das aber, um für Millionen wahlberechtigte Amerikaner die Abstimmung zu erschweren. Der SAFE Act würde für Millionen Amerikaner die Wahl blockieren, weil sie sich erst persönlich mit Geburtsurkunde oder US-Reisepass registrieren müssten.
Die Innenministerin von Michigan, Joanne Benson, Demokratin logischerweise erklärt daran, was sie kritisch findet an diesem Safe America Act.
Das bedeutet ja jetzt, wenn das so durchgeht, dann sollen sich alle mit Reisepass oder Geburtsurkunde zum Wählen registrieren lassen. Ne?
Genau, was für uns völlig normal klingt. Bei uns muss man Perso vorzeigen, wenn man wählen will, aber in den Vereinigten Staaten gibt es das so nicht. Die Hälfte der Amerikaner besitzt überhaupt gar keinen Pass. Und Geburtsurkunden halten die nicht aktuell, müssen sie auch nicht, brauchen sie auch nicht. Das heißt, du kannst da wählen gehen mit einem Führerschein. Oder auch mit einem Perso des Bundesstaates, mit einem Armeeausweis, noch ein paar anderen und so. Aber du brauchst bisher nicht dieses eine große Dokument.
Aber wenn dieser Save America Act da durchgeht, dann ist das auf einmal ein Riesenaufwand, wählen zu gehen. Und das würde sicher einige davon abhalten, das überhaupt zu machen.
Viele, also das ist auch das Kalkül dahinter. So, durch das Repräsentantenhaus ist das ja schon durch. Jetzt fehlt noch der Senat. Und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit.
Also du sagst, die Midterm-Wahlen werden so weit erschwert, dass die vergleichsweise kleine, aber radikal angespitzte Basis von Trump ausreicht, weil die auf jeden Fall wählen gehen, damit die Mehrheiten im Kongress nicht flöten gehen.
Das ist die Befürchtung, ja. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass der Mann ja noch im letzten Wahlkampf gesagt hat, diese eine Wahl müsst ihr noch machen, danach braucht ihr euch ums Wählen nicht mehr zu kümmern.
Puh.
Ja, bla bla, was auch immer so, aber wenn du noch dazu nimmst, dass er jetzt in seiner Rede noch offen dem Iran mit Krieg gedroht hat. Also das wird uns ja jetzt auch noch beschäftigen, die nächsten Tage und Wochen. Was da an Militärarsenal aufgefahren ist, das ist ja auch eine klassische Autokratentaktik. Ne? Also den Feind nicht nur im Innern, sondern auch im Außen zu beschwören. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann glaube ich tatsächlich, dass Trump nicht am Ende ist, sondern jetzt gerade sich entscheidet, ob er nicht vielleicht richtig gefährlich wird. Kleiner Tipp von uns, bevor es weitergeht, Dark Matters geht in die nächste Runde. Und Dark Matters ist einer der spannendsten True-Crime-Podcasts, die ich zumindest auf Deutsch kenne.
beschäftigt sich ja mit Themen rund um Geheimdienste, also quasi mit Kriminalfällen rund um Spione, inklusive der Einschätzung von den Geheimdienstexperten der ARD. Also quasi spannend und man lernt aber auch eine ganze Menge.
Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Vierte Staffel, jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Ist aber sehr, sehr geheim. Weiter jetzt bei uns. Zucker macht dick, Zucker macht krank und die Leute essen und vor allem trinken viel zu viel Zucker. Viel mehr, als von Gesundheitsorganisationen empfohlen wird. Auf diese drei Sätze können sich die meisten wohl einigen. Aber was tun dagegen? Eine Steuer auf Zucker halten manche für eine super Idee.
In einigen Ländern gibt es die schon. In Deutschland wird die Zuckersteuer gerade wieder heiß diskutiert, nachdem der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, von der CDU auf dem jüngsten CDU-Parteitag versucht hat, seine Partei von so einer Steuer zu überzeugen. Allerdings ohne Erfolg. Aber Daniel Günther, der hat da ein Thema drin gefunden, der lässt nicht locker und will es jetzt über den Bundesrat versuchen, eine Zuckersteuer einzuführen in Deutschland.
Aber was würde so eine Zuckersteuer bringen? Wen würde die treffen und wie sind die Erfahrungen damit in anderen Ländern? Darüber diskutieren wir jetzt.
Also fast jedes sechste Kind zwischen 3 und 17 Jahren ist adipös. Habe ich in der Meldung der dpa gelesen, die Ergebnisse von Studien der Leopoldina Akademie in Halle-Saale zusammengefasst hatten. Das heißt, fast jedes sechste Kind hat Übergewicht oder sogar starkes
Übergewicht. Ja, das ist echt krass. Ja.
Und aus der ARD-Gesundredaktion habe ich die Zahlen, dass wir in Deutschland pro Kopf am Tag 70 Gramm zugesetzten Zucker essen. Also nicht den Zucker, der eh in Obst und so drin ist und so, ne, sondern der industriell zugesetzt wird zu Getränken, zu anderen Lebensmitteln. 70 Gramm. Empfohlen sind von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, 50 Gramm. Also als absoluter Höchstwert, die 50 Gramm. Das heißt, wir können uns also auf eines einigen, finde ich gleich am Anfang dieses Themas. Zu viele, gerade junge Menschen, haben ein gesundheitsgefährdendes Gewicht und in Deutschland wird zu viel Zucker gegessen und vor allen Dingen getrunken. Korrekt?
Ja, okay. Darauf können wir uns einigen. Ja.
Und verantwortlich für den vielen Zucker, den wir essen, sind vor allem Limonaden und Süßigkeiten. Mhm. Und deswegen lautet eben diese alte wie neue Idee, wir machen eine Steuer auf diesen Zusatzzucker. Da müssen die Hersteller Produkte erfinden, die weniger Zucker haben, weil die zuckrigen würden dann zu teuer werden.
Genau.
Und die Idee ist doch super. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum wir das nicht schon längst haben, die Zuckersteuer. Das klingt für mich so Punkt, Deckel drauf.
Naja, weil sie am Ende nicht funktioniert oder zumindest nicht nachhaltig funktioniert und stattdessen Kosten verursacht, alles noch komplizierter macht und das Problem einfach nicht löst. Also ganz ehrlich, das ist komplexer. Alles, das Problem ist mit einer Zuckersteuer allein eben einfach nicht zu lösen.
Ja, klar. Und dann, ich weiß schon, wie diese Argumentation weitergeht, weil dann kommt nämlich, ja, was wir brauchen, ist nicht nur eine Steuer und so. Wir brauchen Aufklärung, wir brauchen mehr Wissen über Ernährung und so, ne?
Naja.
Das ist die Strategie gewesen verschiedener Bundesregierungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Bessere Informationen. Und ich sag dir was, es hat überhaupt nicht funktioniert.
Wir wissen aus vielen Studien, dass Wissen als Ressource nur selten zu dauerhaften gesunden Verhalten führt, wenn das Umfeld dagegen arbeitet. Erfolgreich waren vor allem Maßnahmen, die nicht beim einzelnen Menschen ansetzen, sondern die Ernährungsumgebung verändern.
Monique Bialoyan ist das vom Institut für Versorgungstechnik der Hochschule Anhalt. Sie sagt, wenn das Umfeld nicht mitzieht, wird es für den Einzelnen unmöglich. Das heißt, für mich, solange Angebot, Werbung und allgemeines Verhalten sagen, Zucker gleich geil, kannst du über mehr Bildung und mehr Aufklärung und so für den Einzelnen relativ wenig machen.
Ja, aber das wäre deutlich nachhaltiger, als das einfach über eine Steuer regeln zu wollen. Also wenn die Leute das wirklich verinnerlichen und nicht nur nach Geldbeutel handeln und dann irgendwie ausweichen.
Aber es hilft null bisher. Also die Deutschen werden dicker, der Zuckerkonsum nimmt zu. Es sind fromme Worte.
Das Problem ist, Zuckersteuer klingt halt erstmal total verlockend und auch nachvollziehbar. Preise rauf für Limonaden, für Cola und Co. Und dann wird das schon. Am Ende kann man ja über den Geldbeutel auch immer am besten steuern und regulieren. Allein es bringt nicht halb so viel, wie die Befürworter denken.
Ja, das sagst du jetzt schon das dritte Mal. Vielleicht magst du das mal ausführen.
Die FAZ hat es zum Beispiel im Artikel aufgedröselt. In Großbritannien gibt es die Zuckersteuer ja schon, seit 10 Jahren schon. Da ist das Thema Übergewicht und Gesundheit ja noch viel gravierender als hier. Also die Leute ernähren sich einfach insgesamt schlecht, nicht zuletzt deswegen diese Zuckersteuer in Großbritannien. Aber wenn man jetzt guckt, es hat nichts gebracht. Alle Studien dort zeigen, es werden nicht weniger dicke Kinder, die Zahl stagniert, die Erwachsenen nehmen im Durchschnitt eher sogar noch zu.
Es stimmt nicht, dass es nichts gebracht hat. Die Hersteller haben in Großbritannien nachweislich wegen der Steuer die Rezepturen verändert für Limonaden. Und da ist jetzt weniger Zucker drin als vorher. Das hat die Uni Cambridge alles untersucht und Melanie Stinn aus der ARD-Gesundheitsredaktion hat es nach ihren Recherchen auch bestätigt.
Bei dieser Steuer handelt es sich um eine gestaffelte Steuer. Also man kann sich das so vorstellen, je höher der Zuckergehalt ist, desto höher ist eben auch die Steuer. Und das hat ganz gut funktioniert, denn das hat dazu geführt, dass die Hersteller wirklich angefangen haben, ihre Lebensmittel, ihre Getränke vor allem weniger süß zu machen. Also schon auf der Seite hat es funktioniert und was den Konsum angeht, auch da sieht man, der ist eben dadurch zurückgegangen, der Konsum von zuckerhaltigen Getränken. Die Briten haben dadurch weniger Zucker im Durchschnitt zu sich genommen.
Ja, was willst du sagen? Okay. Das hat nichts gebracht.
Ja, wenn du das bis zu Ende liest, die Untersuchung, weil dann siehst du nämlich, es gibt trotzdem keinen Effekt. Die Kinder werden in den meisten Fällen nicht weniger fettleibig. Es gibt nur eine kleine Gruppe, auf die ein positiver Effekt messbar war, auf Mädchen in der 6. Klasse.
Naja.
Aber da rätseln die Forscher insgesamt noch, warum ausgerechnet auf die, aber ansonsten 10 Jahre Zuckersteuer und britische Kinder werden nicht gesünder.
Also erstmal finde ich, ist das ein guter Anfang, wenn der Zuckerkonsum generell zurückgeht. Und dass es zumindest eine gewisse Gruppe gibt, nämlich die Mädchen in der 6. Klasse oder so, das ist doch auch schon mal, ich meine, das ist doch erstmal gut.
Findest du, wenn es gar keinen Effekt auf das Gewicht insgesamt hat, weil die Kids den fehlenden Zucker dann halt mit Fett kompensieren, mit Pizza oder Chips oder Fertiggerichten?
Wie kommst du darauf, dass sie das machen?
Naja, welche Erklärung soll es denn sonst dafür geben, dass sie trotz weniger Zuckerkonsum eher dicker als dünner werden?
Keine Ahnung. Es gibt keine belastbaren Daten dazu. Das ist deine Spekulation.
Naja, aber es muss ja an irgendwas liegen. Kalorien setzen sich halt irgendwie um. Ja, wenn es nicht mehr Zucker ist, muss es was anderes sein.
Ja, okay. Vielleicht musst du dann halt da auch Steuern drauf machen und diesen ganzen ungesunden Markt noch krasser regulieren und mit Steuern und Verboten besetzen. So, in Großbritannien gibt es ja jetzt auch Einschränkungen für Süßigkeitenwerbung. Das ist ja der nächste Schritt jetzt bei denen. So wie bei uns, ne, für Alkohol- und Tabakwerbung ist auch, das stark reguliert ist. Also warum nicht eine Ausweitung dieser Lebensmittelampel? Warum nicht Steuerbefreiung für Gemüse und für gesunde Snacks? Weißt du, also vielleicht muss man das mal weiterdenken, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte, dass die Leute sich gesunder ernähren und sie kriegen es alleine nicht hin, weil die Industrie und die Werbung so übermächtig sind, dann wäre eine Zuckersteuer vielleicht ein Anfang, so ein erstes Puzzleteil.
Ja. Also kann man alles machen, klar, dann überträgt man die Aufgabe komplett einfach dem Staat, aber wenn man jetzt kurz nochmal innehalten, möchtest du das wirklich, dass der Staat so stark eingreift an der Stelle? Weil ich meine, du landest am Ende bei dieser alten, immer wiederkehrenden Frage, was soll denn der Staat alles klären? Was soll er verbieten? Was darf der Staat verbieten? Ja, wie viel Mündigkeit soll den Bürgerinnen und Bürgern zugetraut werden? Mit welchem Recht will ein Staat die Leute in eine bestimmte Richtung lenken? Also erstmal so idealistisch, ein mündiger Bürger, der für sich gute Entscheidungen trifft, ist doch besser als ein Staat, der immer besser weiß, was gut für mich ist oder nicht.
Und
der
das einfach hast du jetzt natürlich sehr, sehr rhetorisch, sehr geschickt so aufgedröselt.
Ideale auf der beiden
Seite. Wenn der Staat das nicht macht in dem Fall, dann macht das eben die Industrie. Einer von beiden wird es machen. Und das ist doch bei Zucker genauso wie zum Beispiel bei Social Media, wo es im Moment auch die große Verbotsdiskussion gibt. So, es ist einfach so ein krasser Botenstoff fürs Gehirn. Es ist so eine Droge, das geht dermaßen ab da, dann bei dir in der Gehirnchemie. Und die Industrie erfindet und produziert Süßigkeiten, also vor allem Getränke, die cool sind, die hip sind, fancy, nimm irgendeinen positiv besetzten Anglizismus deiner Wahl, so, und die aber voll sind mit einer wirklich irrsinnigen Menge Zucker und bombardiert die Jugendlichen mit Werbung dafür. Und was machen die? Die kaufen das, die trinken das und die werden fett und bekommen schlechte Zähne. Und dann stellt man sich hin und sagt, naja, wir wollen aber mündige Bürger und keinen Verbotsstaat. Ja, genau. Und was wir noch gar nicht berechnet haben, ist, der Zucker macht ja auch Kosten für die Allgemeinheit. Weil je mehr Zucker, desto kränker irgendwann. Das ist ja auch kein Geheimnis. Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Krebs, wird alles von übermäßigem Zuckerkonsum begünstigt. Und ich finde, man kann rechnen, desto mehr werden die Gesundheitssysteme dadurch belastet. Also kann man sagen, eine Zuckersteuer spart uns alle Geld am Ende des Tages. Ganz abgesehen von der höheren Lebensqualität für diejenigen, die dann weniger Zucker essen, oder nicht?
Also ich meine, kommt drauf an, also das mit der Ersparnis. Und
worauf?
Naja, also wenn man jetzt wirklich ganz nüchtern, bei Rauchern hat man ja auch immer gesagt, dass die Allgemeinheit so viel kosten, ne, durch den Gesundheitszustand, den das Rauchen dann bewirkt. Mittlerweile geht man aber eher davon aus, dass Raucher ja, derart viel früher sterben, also im Schnitt, dass sie wahnsinnig viel Rente sparen, also die dann nicht gezahlt werden muss und dass sie mehr Kosten, dass das die Mehrkosten übersteigt, die sie vorher kosten. Also könnte ja bei Zuckerkonsumenten genauso sein.
Naja, also das ist natürlich.
Ja, also genau, zynisch jetzt, aber wenn wir schon jetzt wirklich auf Kosten gucken und so ein Kostenargument nehmen, so. Weißt du, die entstehen, am Ende geht es ja um Menschen und die sind ja nicht nur ein Kostenfaktor.
Ja, also ich finde das auch überhaupt nicht zynisch. Ich wollte was ganz anderes sagen. Ich sehe das eher so, dass ohne Steuer schöpfen halt die Limonadenfirmen die Gewinne ab und die Kosten müssen aber alle tragen, weil Zucker krank macht und dann die Krankenkassen belastet werden. So oder so, so oder so. Mhm. Bei einer Zuckersteuer werden zumindest die zur Kasse gebeten, die mit den gesundheitsschädlichen Drinks Profite machen und das Geld wird dann wieder so ein bisschen umgelagert auf die Allgemeinheit.
Ja. Also ich meine, dann kannst du ja jetzt Daniel Günther die Daumen drücken. Der will es jetzt über den Bundesrat versuchen mit der Zuckersteuer, nachdem er seine CDU auf Bundesebene schon mal nicht hinter sich versammeln konnte.
To be continued. Was war sonst noch?
Ja, das ewige Heizungsgesetz war, beziehungsweise die Reform von der Reform von der Reform.
Ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich kann auch dieses Hickhack darum nicht mehr ertragen. Und ich bin, glaube ich, auch nicht der Einzige, oder? NTV hat dazu was geschrieben, hat geschrieben, das neue Gesetz sei eine teure politische Revanche und nütze am Ende niemanden. Nicht den Hausbesitzern, nicht den Herstellern, nicht den Installationsfirmen. Ich schließe mich da an.
Also ich erkläre mal kurz, was jetzt neu gemacht wurde, beziehungsweise was die Idee ist. Also das sogenannte Heizungsgesetz hatte in der Zeit von der Ampelkoalition vorgesehen, dass Heizungen in Zukunft generell mit mindestens 65% erneuerbaren Energien laufen sollten. Zum Beispiel und am besten mit, jetzt kommt das böse Reizwort, was auch niemand mehr hören will, Wärmepumpen.
Das wird übrigens bleiben von Habeck als Politiker, dieses eine Wort, Wärmepumpe. Egal, ja, mach weiter.
Nur hatte die CDU gegen die ungeliebten Wärmepumpen Wahlkampf gemacht und jetzt wieder in der Regierung folgendes Konzept ausgepackt. Keine 65% Erneuerbare mehr nötig. Verbrennerheizungen gehen wieder, wenn ein gewisser Anteil an sogenannten Grüngasen drin ist, also zum Beispiel Biomethan.
Ja, ich sag mal so, Sie haben es nicht gerade leichter verständlich und einfacher gemacht.
Ja, ich hoffe, im ersten Blick auf jeden Fall. CDU-Mann Jens Spahn hat gesagt, jetzt sei der Heizungskeller endlich wieder Privatsache. Der Spiegel hat allerdings in einem Artikel beschrieben, dass sich die Ideen in der Gesetzesvorlage irgendwie sehr mit den Interessen der Mineralölunternehmen und dem Eigentümerverband Haus und Grund decken würden. Hm.
Also was jetzt passiert, ist klar, die Leute werden wieder eher Gasheizungen einbauen, weil das im Moment billiger ist als zum Beispiel Wärmepumpen. Ja. Ab in 5, 6 bis 10 Jahren wird das Heizen mit den Gasheizungen dann aber wahrscheinlich immer teurer, weil ja laut Gesetz und auch laut EU-Bestimmung immer mehr Bioanteile im Gas nötig sind, die aber teurer sind und jetzt stand jetzt also gar nicht in ausreichenden Mengen verfügbar. Also naja. Es ist sozusagen überhaupt nicht langfristig gedacht.
Ich meine, was dazu kommt, dass ja in diesem Zeitraum einfach sehr viel mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, als wenn man das Gesetz so gelassen hätte, wie es ist. Und da Deutschland durch die Heizungsreform die EU-Klimavorgaben auch nicht vollständig einhält, müssen wir möglicherweise dann am Ende noch eine zweistellige Milliardensumme an Strafen zahlen in den 30er Jahren. Also
dieser Wärmepumpenverband BWP, für den das Geschäft ja ganz gut losging, ne, mit den Wärmepumpen, also haben sich dann ja am Ende doch viele irgendwie drauf einigen können, der überlegt jetzt wohl eine Klage gegen das Gesetz. Also habe ich zumindest in der FAZ so gelesen. Weiß ich nicht, wie konkret die da sind, aber man denkt wohl darüber nach. Dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis sie das geprüft haben, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, alle, die von dem Gesetz profitieren, sind zufrieden, Umweltschützer sind fassungslos und die normalen Bürger werden irgendwie, finde ich, hin und her geschubst zwischen rein ideologischen Entscheidungen auf allen Seiten. Ja. So, es, nur eins scheint offenbar sicher, es wird mittelfristig einfach teurer und zwar für alle.
Noch was?
Mexiko. In Mexiko ist die Lage ja total eskaliert in einigen Regionen, hast du mitbekommen. Ne? El Mencho, der größte Drogenboss von Mexiko, wurde getötet vom mexikanischen Militär am vergangenen Wochenende. Daraufhin gab es Straßenschlachten, es gab Attentate, Brandanschläge, es gab fast 80 Tote, 10.000 Soldaten, die im Einsatz sind. Also dieses Drogenkartell von El Mencho ist nach allem, was ich jetzt gelesen habe, echt so groß, dass die Leute jetzt regelrecht Rache nehmen im großen Stil oder genommen haben für den Tod vom Boss.
Na, die Frage ist ja jetzt auch, in rund 3 Monaten ist Fußball-WM in Mexiko, also in Kanada, USA und Mexiko. Die teilen sich ja die Spiele. 13 Spiele soll es in Mexiko geben, auch in Gebieten, in denen die Gewalt jetzt so krass eskaliert ist. Also kann das da überhaupt stattfinden?
Also Stand jetzt hat es sich beruhigt. Ne? Ich habe hier von Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum was gehört in dem Beitrag der Kollegin Jenny Barke aus dem ARD-Studio in Mexiko.
Seien Sie ruhig und gelassen. Wir sind mit allen Behörden der Republik koordiniert. Alle Kräfte der Bundesregierung, Sicherheitskräfte und Staatsanwaltschaft stehen für jede Situation bereit. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt wieder Frieden und Ruhe herstellen.
Aber trotzdem, ich meine, was für eine Stimmung soll das denn sein bei der WM, wenn da überall Militär steht, schwer bewaffnet? Also ich kann mir die Bilder davon schon vorstellen. Also die Nationalmannschaft von Mexiko hat ja ein Freundschaftsspiel gemacht zu Hause gegen Island Mitte der Woche. Da gab es rund um das Stadion insgesamt 6 Sicherheitsschleusen, die du passieren musstest. Vor dem Stadion Polizei und Militär mit Maschinengewehren. Also weiß ich nicht, hat man da ein gutes Gefühl? Willst du doch nicht hinfahren als Fußballfan?
Ja, aber willst du als Fußballfan überhaupt zu dieser Weltmeisterschaft? Wenn du zu den Spielen in den USA willst, dann musst du ja sehr wahrscheinlich quasi deine ganzen digitalen Aktivitäten der letzten 5 Jahre offenlegen. Ja,
wollen die zumindest.
Das ist der, ja, alles, was du gepostet hast bei Insta, bei Twitter, außerdem alle deine Telefonnummern, alle Mailadressen der letzten Jahre. Ja, aber ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, seitdem du in den Vereinigten Staaten das letzte Mal warst. So. Und jetzt zur WM. Alle Wohnorte deiner Familienmitglieder sollst du angeben. Das ist doch totaler Wahnsinn. Und dann noch dazu diese irre Show mit dem hanebüchenen Friedenspreis, den die FIFA da Trump verliehen hat. Das ist also, was soll das denn?
Naja, aber generell auch die Stimmung im Land, ne? Mit diesen, also ist ja auch noch die Frage, die Eisbeamten, die vor den Stadien vielleicht stehen sollen und Leute ohne Aufenthaltserlaubnis dann irgendwie einsacken.
Ja, und die Preise, WM-Tickets, unglaublich teuer bis hin zu unbezahlbar. Ich habe eine befreundete Familie von mir, die ist zufällig in Kanada, wenn da WM ist. Und die haben sich total gefreut. Also hatten den Urlaub eh schon geplant und so und dachten, geil, wir gehen zu einem Spiel. Also irgendeins, ne? Egal, wer spielt. Ja. Aber sie meinten, ey, keine Chance. Also es gibt ganz wenige Tickets, nur unter 100 Euro. Die waren alle weg. Und die meisten Tickets kosten so 150 bis 600 Euro, also pro Person für irgendein Spiel. Also jetzt nicht Finale oder so.
Ja,
vergiss es. Das ist total krank. Das gibst du doch nicht aus.
Ey, vielleicht wird es ja 2034 dann billiger. Hab ich nochmal reingeschaut, da findet die WM ja in Saudi-Arabien statt. Ne? Die subventionieren das dann alles mit Ölgeld, damit die Leute kommen.
Wow, also ich kann es kaum erwarten. Und das ist jetzt, Herr Schrag?
Na, eine Katze.
Ja, ich höre, dass das eine Katze ist.
Das ist eine zuckerfreie Katze.
Das ist eine zuckerfreie Katze.
Weil Katzen
denkt auch jede Woche irgendeinen anderen Quatsch aus. Echt?
Nein, das ist stimmt. Pass auf. Katzen bräuchten überhaupt gar keine Zuckersteuer und kein Süßigkeitenverbot, weil KatzenhalterInnen werden es wissen. Katzen interessieren sich überhaupt gar nicht für Zucker. Die schmecken den Zucker gar nicht. Die haben gar keine Geschmacksknospen dafür.
Das sind reine Fleischfresser, wa?
Genau.
Ja. Aber auch nicht mehr zeitgemäß, wenn du mich fragst. Also in so Veggie-Time.
Ach, irgendwas macht man ja immer nicht richtig. Ja. Das doch.
Selbst als Katze.
Selbst als Katze. Tschüss.
Tschüss.
Ach,
das ist doch ein penetrantes Katzen.
Ja, mein Gott, wenn die halt auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen.
Meine Herren.
Möchten die sich doch wohl auch mal beschweren? Eine Katze muss ja nicht immer nur süß schnurren.
Ich habe da im Urlaub auch Sozialstudien gemacht. Es gibt so Katzen, die ganze Zeit nach Aufmerksamkeit schreien. Die ganze Zeit nur. Und andere, die liegen einfach rum und sind erhaben über die Situation.
Ja,
so.
Halt nicht, also
Katze ist auch nicht gleich Katze. Echt. Das sag ich dir. Hast du das mitbekommen mit diesem Amazon-Kurierfahrer, der ins Watt gefahren ist, weil sein Navi gesagt hat, geh, fahr mal ins Watt. Vertrau mir. Fahr mal ins Watt, hier geradeaus. Habe ich bei der BBC gelesen, also in Großbritannien war das in Essex. Da gibt es so eine Halbinsel, die heißt Foulness Island. Und die kann man wohl unter anderem über so einen 600 Jahre alten Wanderweg erreichen.
Diesen
600 Jahre alten Wanderweg soll man aber auf jeden Fall nur mit Wattführer gehen, weil auf diesem Weg schon über 100 Leute gestorben sind.
Was?
In diesen 600 Jahren zusammen addiert. In jüngsten Jahrzehnten nicht mehr. Und weiß der Teufel, warum dieser uralte Wanderweg
mitten durchs Watt auf dem GPS-Gerät dieses Fahrers eingezeichnet war.
Als beste Route, um an dieses Faunus Island da irgendwie hinzukommen. Und er dann, ja, los Onkel Otto, heizt volle Kanne ins Watt. Fährt sich natürlich irgendwann fest, ey, während das Wasser schon hoch bis zu den Radkästen rund um den Wagen steht. Also gibt es Fotos bei der BBC zu sehen. Es ist zum Glück nichts passiert. Er konnte gerettet werden, alles safe und so. Aber ich fand es wieder mal abgefahren, dass die Leute dem Computer am Ende mehr vertrauen als ihrem Verstand.
Ja, aber das ist, also ich kann das total nachvollziehen, weil ich meine, was weiß ich schon, wo es da lang geht.
Ja, ja, sicher.
Die werden das schon kartografiert haben.
Natürlich. Und wenn Google sagt, du kannst das Watt fahren, dann würde das schon stimmen, ne?